Es gilt als eines der dramatischsten Fußballspiele der Geschichte. Schon welchen her? Das Champions League Finale 2005, da waren wir X-Leute noch junge Menschen. Liverpool gegen Mailand, das war in Istanbul in der Türkei. Die Mannschaften kommen aufs Feld, Stadion tobt und es läuft gar nicht gut für Liverpool. Am Ende der ersten Halbzeit steht es bereits 0-3. Liverpool 0, Mailand 3. Und die Spieler von Liverpool verlassen mit gesenktem Kopf die Körpersprache. Man kann das Video anschauen, die ganze Körpersprache spricht alles. Verlassen sie das Feld und gehen in die Kabine. Und die von Mailand auch, selbstbewusst, natürlich siegessicher, sind beide Mannschaften in der Kabine. Und dort dann in der Kabine von Liverpool kommt es wohl zu einer der legendärsten Ansprachen, die es im Fußball in einer Kabine bisher gab, durch den Trainer Benitez. Und er sagt seinen Spielern im Wesentlichen, Leute, wir müssen da ehrlich sein, wir müssen hinschauen, es steht nicht gut um uns, aber wir können das noch schaffen. Wir werden das schaffen. Ihr seid gut genug. Und was ich von euch will, ist ein Tor. Ich will nur ein Tor. Nicht drei. Ich will nur ein Tor. Und die Spieler von Liverpool verlassen die Kabine, die von Mailand auch. Und jetzt ist natürlich die zweite Halbzeit. Die hat eine andere Atmosphäre wie die erste. Denn plötzlich geht's gegen die Zeit. Das Spiel läuft plötzlich gegen die Zeit. Die Zeit läuft rückwärts. Wo in der ersten Halbzeit die Zeit noch mein Freund ist, wird sie in der zweiten Halbzeit zum Feind. Sie gehen aufs Feld, sie wissen ein Tor, es reicht ein Tor, wir brauchen nur ein Tor. Sie spielen los und sie merken, ja, das kann gelingen und dann in der 56. Minute kommt es 3-1, in der 60. Minute das 3-2 und am Ende steht es 3-3 nach Verlängerung. Es kommt zum Elfmeterschießen und Liverpool gewinnt. Sie haben es nochmal geschafft, dieses Spiel zu drehen und entscheidend für diesen Sieg war die Halbzeitpause. Die war entscheidend. Raus aus dem Spiel, nachdenken, sich neu orientieren, sich ein Ziel setzen, Strategie anpassen, neue Richtung, gleicher Gegner. Und das hat dazu geführt, dass sie dieses Spiel noch drehen konnten. Wir sind ja in einer Gottesdienstserie, beschäftigen uns mit den Generationen, aber eben auch mit den Lebensaltern. Thomas hat ja letzten Sonntag über das Älterwerden gesprochen. Wir gehen heute sozusagen eine Stufe nach unten. Heute geht's um die Mitte des Lebens. Man kann auch sagen, die Mitte des Lebens ist die Halbzeit des Lebens, gell? Ich würde sagen, wer so zwischen 38 und 55 ist, so ganz grob, der ist in der Mitte des Lebens. Ich weiß, das schneidet sich nicht so ganz mit der Gen X-Geschichte, aber sind wir mal ein bisschen großzügig, sind wir immer hier. Das passt auch hier. Also, zwischen 38 und 55 ist die Phase der Lebensmitte. Und es ist wie im Fußball eine ganz entscheidende Phase. Wisst ihr, noch ist nichts verloren. Egal wie das Spiel bisher war, egal wo du stehst, ob du den Eindruck hast, du stehst so ganz hinten, das war eigentlich habe ich es total verkackt. Ich liege 3-0, 4-0 hinten. Es ist noch nicht zu spät. Entscheidend ist es, diese Pause, diesen Break in der Mitte des Lebens gut zu nutzen. Noch ist alles drin, aber es braucht diese Pause, es braucht das ehrliche Hinschauen, den ehrlichen Rückblick, eine neue Strategie, sich neu ausrichten auf das Ziel, das es jetzt braucht. Dieses eine Tor in der zweiten Halbzeit, so kann dieses Spiel noch gedreht werden. Die zweite Halbzeit des Lebens hat einen anderen Charakter als die erste. In der ersten Halbzeit ist die Zeit mein Freund, gell? In der zweiten Halbzeit wird sie zum Feind. Ich habe noch 45 Jahre vielleicht, 45 Minuten. Die einen bekommen eine Verlängerung und manche werden erschreckend früh ausgewechselt. Gell? Wir haben da nimmer, aber es ist endlich. Jetzt ist die Zeit, einen Sieg einzufahren. Jetzt geht's um alles in der zweiten Halbzeit. Aber entscheidend ist die Phase dazwischen, diese Lebensmitte-Phase zwischen 38 und 45. Interessant ist bei dieser Lebensphase, und da sind sich sowohl die geistlichen Lehrer und die Mystiker wie auch die Wissenschaftler einig, dass die Phase der Lebensmitte im Schnitt eine Phase der Krise ist. Also die Lebensmittelkrise, Lebensmittenkrise. Die kann man eigentlich fast bei jeder, in jeder Biografie finden. Die kann man sogar messen. Ich habe hier eine Statistik dabei vom Glücksatlas. Also da wird gemessen, ich gehe mal hier auf diese Seite, da wird gemessen, wie glücklich sind die Menschen in je nach Lebensalter. Also sie werden ganz einfach gefragt, wie zufrieden bist du? Und man vergleicht es. Und da stellt man erstaunlicherweise fest, egal wo man fragt und wie man fragt, gibt es verschiedene Studien dazu, eigentlich in der Lebensmitte ist die Lebensqualität, die gefühlte Lebenszufriedenheit und die gefühlte Lebensqualität am niedrigsten. Ich habe nur noch von einer anderen Studie gelesen, die haben versucht herauszufinden, in welchem Alter ist der Mensch im Schnitt am unglücklichsten, am unzufriedensten. Rate mal, welches Alter das ist. Das passt nicht ganz zu dieser Statistik. Es ist 46. Rate mal, wie alt ich bin. 46. Wer ist noch alle 46 mit mir? Gibt's noch welche? Ja? So, ich habe, jawohl, da hat's ein paar. Ich gratuliere euch. Wir haben die Talsohle erreicht. Ab jetzt wird's nie mehr schlechter. Gell? Ab jetzt geht's nur noch aufwärts. Ich habe den Bernd gebeten zu kommen, weil ich weiß, er hat den gleichen Jahrgang als ich. Und Bernd, ich habe gute Nachrichten. Selbst wenn du 85 bist, gell, geht's dir besser als heute. Gell? Das ist doch fantastisch. Leider fällt die Kurve bei den Frauen etwas ab zum Schluss. Aber man kann trotzdem sagen, also Frauen mit 80 sind immer noch zufriedener als Frauen in der Lebensmitte. Ja? Verrückt, oder? Und bei Männern, da wird es gar nie mehr so schlimm, wie es in der Lebensmitte ist. Finde ich ganz erstaunlich. Was ist die gute Nachricht da drin? Wir entlarven hier einen Mythos. Gell? Und das ist jetzt keine Behauptung, sondern man hat die Leute gefragt. Da kann man nachfragen, das kann man nachmessen. Älter werden macht nicht unglücklich. Ganz im Gegenteil. Es macht glücklich. Kann man sich das vorstellen? Wir haben immer das Gefühl, oh, das ist ganz schlimm. Gell? Jeder vertuscht sein Alter. Keiner will zu seinem Alter stehen und bloß nicht älter werden. Älter werden macht glücklich. In der Lebensmitte sein, das ist nicht glücklich. Das ist nicht der ganz große Hit. Aber älter werden macht glücklich. Das finde ich ganz enorm. Das hilft auch, das eigene Älterwerden zu bejahen. Und dann habe ich mich mit dieser Statistik hier befasst. Die finde ich wirklich ganz fantastisch. Und da dachte ich, naja, was macht denn die Lebensqualität aus? Was macht die Lebensqualität eines Mannes aus? Ich dachte, vielleicht sein Testosteronspiegel. Gell? Ich habe hier eine andere Statistik, für junge Männer wichtig. Der Testosteronspiegel eines Mannes im Leben. Und was stellen wir jetzt fest? Es gibt keinen Zusammenhang. Es gibt keinen Zusammenhang. Gell? In der Lebensmitte hat man eigentlich fast nur den höchsten Testosteronspiegel und ist am unglücklichsten. Also für alle jungen Männer, die da irgendwie man redet ja relativ viel von Hormonen und Muskeln und Potenz und so weiter, spielt gar keine Rolle. Fast das Gegenteil ist der Fall. Gell? Man kann als 85-Jähriger mit einem relativ niedrigen Testosteronspiegel ganz großes Glück erleben. Nur so am Rande, gell? Müssen wir jetzt nicht vertiefen. Also wir sind in der Mitte des Lebens, das ist unser Thema. Und die Aufgabe, Thomas hat es in dem letzten Sonntag schon angedeutet, in der Mitte des Lebens, die da beginnt, würde ich sagen, ist das Alter vorzubereiten. Er hat uns den Satz mitgegeben letzten Sonntag, wer gut alt werden will, muss früh damit anfangen. Und die Aufgabe, und das beginnt eben in der Lebensmitte, ist das eigene Älterwerden zu akzeptieren und als Ressource zu begreifen. Wir sind jetzt, alle, die in meinem Alter sind und darüber hinaus, wir sind jetzt in der zweiten Hälfte des Lebens. Ab jetzt tickt die Uhr gegen uns. Und da müssen wir uns darauf anpassen, da müssen wir uns daran orientieren und eine Strategie finden, wie es gelingen kann, jetzt noch zu einem erfolgreichen Schluss, Finale, Abschluss des Lebens in Anführungszeichen zu kommen. Ja, und dass wir älter werden, das merkt man in der Lebensmitte dann ganz einfach schon in unserem Körper. Da geht's los. Vor, ich denke, es ist jetzt 2 Monate her, habe ich gemerkt, es geht nicht mehr mit Lesen. Ich muss zum Optiker, ich kann nicht mehr so gut lesen. Bin dann zum Optiker und habe tatsächlich eine Brille bekommen. Das war eine Offenbarung, gell? Wie scharf so Buchstaben sein können in einem Buch. Aber auch, wie schlecht geschminkt viele Schauspieler sind, wenn man es in 4K anschaut mit der Brille und wie grobporig deren Haut oft ist. War vorher viel schöner, muss ich ehrlich auch sagen. Gell? Jetzt hatte ich die Brille und habe ich sie mitgenommen ins Büro. Und dann war es mir peinlich. Gell? Dann habe ich 3 Tage lang die Brille nur angezogen, wenn ich ganz alleine im Büro war. Und dachte, ja, so kann es ja nicht mehr weitergehen. Gell? Es war mir unangenehm. Das ist ein Kennzeichen, dass ich älter werde. Und dann habe ich so nach und nach alle mit meinem neuen Gestell da konfrontiert und es war dann auch okay. Tatsächlich wollte ich es euch auch zeigen, damit dann alle Kommentare ein für alle Mal abgefespert sind. Aber zweites Altersmerkmal, ich habe sie vergessen, genau. Die liegt nämlich noch bei mir auf dem Nachttisch. Ja, und dann ist mir vor 2 Monaten ist mir ein Zahn abgebrochen. Ja, dann merkt man es, gell? Und ich habe gelesen, man kann die wieder ankleben, man soll keinen Sekundenkleber benutzen halt. Und dann habe ich den mitgenommen zum Zahnarzt und dann hat er den da, oder die Arzthelferin das da auf diese Blechwanne da vor mich gelegt und ich lag da auf meinem Stuhl und der kam ewig nicht. Und ich war da immer so in Kontakt mit meinem Zahn, das hat richtig viele Fragen aufgeworfen. Also, wer bin ich und wer ist das noch ich, dieser Zahn? Ist das nur ein Teil von mir? Und wenn man das jetzt wieder reinklebt, ist das dann wieder ich und war es das vorher nicht ich? Und wie viel kann man denn von mir eigentlich abschneiden, rausbrechen und wegmachen, dass ich immer noch ich bin? Das hat mich relativ herausgefordert, diese Frage. Die finale Erkenntnis war, ich werde älter und ich werde wohl auch weniger, auch am Leib. Das wird immer so sagen, ich verliere mich so langsam, ich löse mich so langsam auf. Und der Zahn vor mir hat mir das förmlich gesagt. Denn so sieht's aus. Du verteilst dich so langsam in der Geschichte. Eigene Älterwerden akzeptieren. Da muss man früh damit beginnen. Gell? Ist ja nichts Schlimmes. Warum? Wer älter wird, wird glücklicher. Gell? Die Lebenszufriedenheit im Alter steigt. Mir hilft das Bild vom Sonnenlauf sehr. Ich habe ja so einen Sonnenlauf dabei. Das Leben lässt sich wie so ein Sonnenlauf einteilen. Gell? Ganz grobkörnig kann man sogar das Leben in 2 Teile teilen. Gell? Es gibt die Zeit, wo die Sonne aufsteigt, wo sie hochgeht. Gell? Wachstum, Jugend, junge Erwachsene, mittlere Erwachsene. Dann kommt die Phase, wo die Sonne scheinbar stillsteht. Das ist so die Lebensmitte und dann beginnt sie sich zu neigen. Es ist die 2. Lebenshälfte. Unweigerlich geht die Sonne wieder dahin zurück, von wo sie gekommen ist. Unweigerlich geht es wieder in Richtung Erde. Und wenn man das biblisch betrachtet, so ganz grobkörnig kann man sagen, die 1. Lebenshälfte ist die Phase der Kraft, der Energie. Johannesbrief, da sagt, die jungen Menschen, die haben Kraft, die haben Energie. Das ist die Phase, wo man aufbaut, wo man sich reinhängt, wo man sich engagiert, wo es nach vorne geht. Die 2. Lebenshälfte, da geht es dann, Hiob sagt es, kritisiert eigentlich die Alten, dass sie es nicht tun, da geht es um die Weisheit. Die Phase der Weisheit. Gell? Da geht es nicht mehr so sehr um Kraft, sondern um Weisheit. Und es ist entscheidend zu verstehen, dass zwischen der 1. und der 2. Halbzeit ein Unterschied liegt, auch ein unterschiedlicher Modus, eine unterschiedliche Aufgabe, unterschiedliche Themen. Wer sein Leben erfolgreich und gut leben will, im Sinne Gottes, so wie es gedacht ist, der muss genau diesen Wandel gut vollziehen zwischen Kraft, von der Kraft zur Weisheit. Oder ich habe in der Literatur noch verschiedene andere Begriffe gefunden oder die schienen mir auch sinnvoll. Die 1. Lebenshälfte ist geprägt vom Tun, vom Einsatz, von der Energie, vom Aufbauen. Die 2. mehr vom Sein. Die 1. vom Erfolg, gell? Groß rauskommen, der Welt zeigen, wer man ist, was man kann, was man weiß, welche Bedeutung man hat. Die 2. mehr von Bedeutung, gell? Etwas tun, das Bedeutung hat, von dem andere auch etwas haben. Die 1. ist, würde ich behaupten, mehr ein Ich-Projekt, die 1. Lebenshälfte. Die 2. Lebenshälfte im Idealfall ein Wir-Projekt, wo ich mich verschenke. Ich weiß ja jetzt, was ich kann, wer ich kann, was ich bin. Und jetzt beginne ich in eine 2. Phase einzutreten, wo ich das Gelernte nutze, um anderen zu dienen, andere zu beschenken. Mir ist wichtig, dass wir eins verstehen. Diese Begriffe, die kann man auch unterschiedlich austauschen. Aber mir ist wichtig, dass wir verstehen, das Morgenprogramm ist ein anderes als das Mittagsprogramm oder das Abendsprogramm des Lebens. Und in der Halbzeit, in der Lebensmitte, da ist die Herausforderung, diesen Wechsel hinzubekommen. Und die Krise der Lebensmitte ist keine einmalige Krise, keine punktuelle Krise, sondern das sind Jahre, das ist ein Prozess des Wandelns. Unser Zürcher Nachbar, C.G. Jung, schreibt Folgendes zu diesem Thema. Wir können den Nachmittag unseres Lebens nicht nach dem Programm des Vormittags leben. Denn was am Morgen groß war, wird am Abend klein. Und was am Morgen wahr war, wird am Abend falsch. Und da steckt ganz viel Weisheit drin. Und das gilt es zu begreifen. Wenn ich in der ersten Hälfte, das, was ich da getan habe, das kann sehr gut und richtig sein, aber wenn ich immer so weitermache, wird es irgendwann falsch. Also wenn ein junger Mann den Traum hat, mit einem Porsche Cabrio und einer hübschen Blondine in Kalifornien am Strand entlang zu fahren, würde ich sagen, ja, kann man natürlich auch bessere Träume träumen, aber ist okay, der passt zu dem Alter. Aber wenn es ein Alter tut, mit 80 und einer 20-jährigen Blondine und einem Porsche Cabrio oder am Kalifornien am Strand entlang, dann denke ich mir, das ist irgendwie peinlich, ja, irgendwie komisch. Das passt nicht zusammen. Ich hatte einen Bekannten, der war so mit 19, 20, habe ich den immer wieder gesehen, wie er im Dorf bei uns am helllichten Tag, werktags auf dem Bänkle saß, vorm Haus, und der hatte so ein kleines Gießkännle. Und dann ist er mit diesem Gießkännle zum Dorfbrunnen gegangen und hat so die Blumen gegossen, hat sich wieder aufs Bänkle gesetzt, mit 20. Und ich dachte, der Mann lebt das Leben eines alten Mannes. Man kann ja so leben, aber irgendwie gab es da Dissonanzen. Ich habe gemerkt, nee, das passt nicht zu dieser Lebensphase. In der Lebensphase geht es um Aufbauen, geht es um Gestalten, geht es um Erfolg, geht es darum, sich zu behaupten. Und in der zweiten, dann ist die Phase der Weisheit, der Ruhe, wo man sich hinsetzt, wo man Zeit hat und das Leben betrachtet und anders bewertet. Wichtig ist es für uns Christen, dass wir verstehen, dass es auch für unsere Spiritualität gilt, also für unser geistliches Leben, für unsere Beziehung zu Gott, dass wir das Programm vom Vormittag und am Nachmittag nicht am Abend leben, sondern dass es da unterschiedliches Programm gibt, unterschiedliche Herausforderungen gibt und auch sich unsere Spiritualität, unsere Beziehung zu Gott, wie wir mit ihm unterwegs sind, sich wandelt und wenn es gesund sein soll, sich auch wandeln muss, sich auch wandeln muss, dass Gott uns da weiterführt im Laufe eines Lebens. Jugendliche Spiritualität, gell? Jugendlicher Glaube, der ist auch geprägt von Kraft, von Energie, von Leidenschaft, von Absolutheit, von Radikalität. Ich erinnere mich hier, bei allem, was ich jetzt sage, rede ich natürlich immer auch von mir, das ist ein bisschen mein Problem, aber nützt ja nichts. Ich erinnere mich noch gut, als ich hier in der Jugendgruppe war, war eine Gruppe von vielleicht 30 jungen Menschen. Und so, ich hätte es natürlich nie so gesagt, aber eigentlich war ich schon der Meinung, wir sind so die Ersten, die es richtig leben, das Evangelium, die richtig radikal sind. Und was ich noch mehr weiß, wie dass wir es richtig machen und radikal sind, ist, und da bin ich mir ganz sicher, alle anderen haben keine Ahnung. Und das sind eigentlich alles Flaschen im Glauben. Gell? Wir haben Gebetsnächte gemacht. Gell? Da ging es auch ein bisschen um Leistung, nicht nur 2 Stunden oder 4. Die ganze Nacht Leistungsbibel lesen, hat man natürlich nicht so genannt, sondern das hat der andere immer zeigen, was kann ich und wie stark ist mein Glaube. Und wer da nicht mitgemacht hat, den habe ich ehrlich gesagt auch verachtet. Gell? Der war, der nicht auf meiner Spur war, hab gesagt, na, das ist sowas, solche Lauen, gell? Laodicea, gell? Gell? Speich ich aus. Gell? Das gehört aber, glaube ich, zum jugendlichen Glauben dazu, dass man hier so ein Programm fährt. Aber wenn ein alter Mensch, so auftritt, gell, so radikal, so dieses Ausspeien und ich bin so, dieses, das Strenge so einfordert, dann stößt mich das ab. Das Glaubensprogramm als alten Menschen ist Barmherzigkeit und Milde. Nicht Beliebigkeit, aber Barmherzigkeit und Milde. Und da brauchst du einen Wechsel dazwischen, da brauchst du einen Wandel. Und es geht in der Regel nicht ohne Krise. Mein Lebensweg führt mich auch in diese Krise, hat mich in diese Krise geführt oder ich bin zum Teil da auch noch drin. Die Erfahrung war, in den ersten Jahren meines Glaubens, da hat mich das so genährt, das Bibellesen, Fürbitte, Konferenzen, Kongresse, das hat mich so genährt, gell, da habe ich mich Gott so nahe gefühlt. Und irgendwann habe ich wie gemerkt, das, was bisher ein festes Betonfundament war, voller Armierung, gell, da habe ich mich draufgestellt, das hat mich getragen. Das trägt mich gar nicht mehr so. Ich fühle mich Gott gar nicht mehr so nahe beim Bibellesen, ganz im Gegenteil. Oder bei einer Gebetsgemeinschaft oder auf so einer Konferenz. Ich habe da so seltsame Gefühle. Das, was bisher so stark war, was mich im Glauben gehalten hat, war nicht mehr gleich. Und das hat mich in eine schwere Krise geführt. Die Angst war, ich bin ja kein Christ mehr. Oder Gott hat mich verlassen. Oder ich glaube nicht mehr richtig. Und das ist das, was in der Lebensmitte passiert. Und das ist das, was Gott an uns wirkt. Er wirkt es an uns, weil er will, dass wir uns weiterentwickeln. Er nimmt uns das, was bisher gut und stark war. Und er gibt uns noch nicht gleich das Neue, sondern führt uns in eine Krise hinein. Und ich erinnere mich, mein Gefühl war 2-3 Jahre lang, ich bin auf ganz dünnem Eis unterwegs. Da gibt's nichts mehr, was mich hält. Und dann hatte ich in einer Nacht einen Traum, dass ich geflogen bin. Bin da geschwebt über die Landschaft und ich schaue nach unten und ich sehe, da ist nichts. Das ist einfach nichts. Und trotzdem war ich getragen, trotzdem war ich gehalten. So, das war dieses Gefühl der Lebensmitte, dieses Gefühl von, da gibt's nichts mehr und doch trägt Gott mich. Und da habe ich begonnen, neue Wege zu finden zu Gott, neue Dinge ausprobiert, ins Schweigen, ins Kloster und so gemerkt, okay, da gibt's doch noch Dinge, die kann ich entdecken, die tragen mich jetzt, die helfen mir. Und so im Laufe der Zeit entdecke ich auch wieder einen Zugang zu dem, was mich vorher getragen hat. Aber ohne Krise geht es nicht. Und das ist eine schwere Erschütterung für einen Menschen. Und das gilt nicht nur fürs geistliche Leben, aber eben auch fürs geistliche Leben zu merken, das, was mich bisher getragen hat, das, was bisher meinen Erfolg ausgemacht hat, das, was bisher so gut war, auch im Berufsleben gibt es das, was mich so erfüllt hat, irgendwie schmeckt es nicht mehr, trägt mich nicht mehr, nährt mich nicht mehr. Und es ist gut, wir müssen lernen, diese Krise zu begrüßen und zu umarmen, weil Gott schenkt uns diese Krise, damit wir weiter können, wachsen können, von der Kraft zur Weisheit gehen und nicht immer nur weitermachen mit Leistungsbibel lesen und immer nur voll drauf. In eine neue Form, in eine neue Beziehung zu ihm kommen. Anselm Grün formuliert es folgendermaßen: Die Zeit der Lebensmitte ist eine entscheidende Stufe auf dem Weg zu Gott, eine schmerzliche Stufe. Wir haben es gesehen, das kann man messen. Die daher viele nicht wahrhaben wollen, auf deren Nahen sie mit dem Abwehrmechanismus der Flucht reagieren. Die rastlose Aktivität, die für viele Menschen in diesem Alter kennzeichnend ist, ist oft eine unbewusste Flucht vor der inneren Krise. Der Mann hat recht, ich weiß, wovon ich rede. Dieses Fliehen in äußere Aktivitäten, in Action, in was gestalten, gell? Dieses krampfhafte Festhalten an der Kraftphase, an der Energie, am Weitergehen. Das kann ein Ausdruck sein davon, dass ich fliehe und dass ich nicht den Mut habe oder mich nicht bereit fühle, in mein Innerstes zu schauen und auch mich meinen Niederlagen, den 3 Gegentoren zu stellen, die ich in der ersten Hälfte kassiert habe. Die Aufgabe der Lebensmitte, der Krise der Lebensmitte ist es, ehrlich hinzuschauen. Was war bisher? Was war bisher? Und wie reagiere ich darauf? Und wie gestalte ich jetzt die zweite Halbzeit, um erfolgreich zu sein und gut anzukommen. Ja, und die Menschen, die aktuell in der Lebenskrise sind, möglicherweise Lebensmittelkrise, die muss man ja auch nicht haben, gell? Also sollte jetzt keiner schlecht fühlen, wenn er sagt, mir geht's so saublendend, ich bin 46 Jahre alt und glücklich, aber ich glaube, ich sollte eine Krise haben, ich habe ein Problem. Das ist nicht der Punkt, gell? Das ist nicht der Punkt. Wenn du kein Problem hast, dann lass dir am allerwenigsten von mir eins einreden. Aber wenn du tief drin spürst, gell, irgendwie, ich bin auch so ein unruhiger Mensch und jetzt will ich nochmal ein neues Auto kaufen oder ein neues Haus bauen oder denk über einen neuen Partner nach oder irgendwas und will sagen, tu mal langsam. Denk mal, halt mal ein, mach mal Halbzeitpause. Überleg dir, wo du hin willst und was dich da gerade antreibt. Hab den Mut, dich deinen inneren Siegen und vor allem deinen inneren Niederlagen zu stellen. Noch ist nichts verloren. Aber jetzt ist die Chance. Die zweite Hälfte entscheidet. Die ist entscheidend. Ja, also wer jetzt gerade in dieser Lebensmitte-Krise ist, ist die Generation X, Generation X, Jahrgang 65 bis 80. Das ist natürlich, wie gesagt, alles sehr unscharf. Lebensmittelkrise beginnt ja früher und mit Jahrgang 65 ist man wahrscheinlich auch schon aus der Lebensmittelkrise draußen, aber so grob passt es ja. Ich bin von Baujahr 1978, bin also am äußersten Ende von dieser Generation X, Generation X. Ja, was sind das für Leute, gell? Die Gen Xler. Die Tine hat uns hier schon super eingeführt. Ansonsten denkt man über diese Generation eigentlich kaum nach. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Also wir haben hier, wer tiefer in der Kirche, in der Gemeinde drinsteckt, seit Wochen diskutieren wir ja über die Generationen. Es gibt 2 sehr dominante Generationen. Die Boomer, ist ja klar, immer laut, immer viele. Und wie mir scheint, die Zettler auch. Gell? Die Millennials, die wehren sich schon auch. Gell? Wir haben kleine Kinder, wir müssen jetzt ein Seminar machen. Also machen wir ein Seminar, ist ja klar. Gell? Aber die dazwischen, von denen redet man nicht so. Die sind eher irgendwie, ja, was sind die eigentlich? Das ist die Generation X. Gell? Ich habe ein schönes Buch gefunden, einen schönen Titel, der es eigentlich gut zum Ausdruck bringt. Die Geschichte der Generation X, geboren in den 70ern und 80ern, aufgewachsen in den 90ern, greatest, größte, meist vergessene Generation. Ich finde, das bringt es eigentlich gut zum Ausdruck. Auch die Bilder, gell? Da unten haben wir den Gorbi, der gehört zu unserer Zeit, Kassetten, Pac-Man, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Pac-Man im Strandbad oder sonst wo, Star Wars, Space Shuttle, so, ich glaube, das bringt schon ein bisschen was zum Ausdruck von unserer Generation. Und warum heißt die Generation XX oder X? Nun, X ist ein Platzhalter in der Mathematik. Gell? Das ist eine Variable. Die kann man nämlich beliebig füllen. X gleich, ja, was ist denn X? Für was steht denn X? Und wenn man es nicht weiß und wenn man schon von Anfang an nicht wusste, woran man mit dieser Generation ist, hat man gesagt, ja, wir wissen es nicht, also machen wir da mal ein X. Machen wir da mal eine Variable. Und ich glaube, das durchzieht unsere Generation. Wir leben im Schatten der Boomer. Seit wir leben, sind hier die vielen Boomer über uns. Wir sind die erste Generation, von denen es weniger gibt, als denen von denen vorher. Das heißt, wir sind da immer irgendwie im Schatten. Und dann weiß man nie so richtig, wo dran sind wir. Sind wir fleißig? Sind die Xler fleißig? Wird man sagen, ja, aber nicht so fleißig wie die Boomer. Sind die Xler denn digital? Ja, aber nicht so digital wie die anderen. Gell? Sind die so? Ja, aber gell? Es ist irgendwie relativ diffuse Geschichte. Was macht man denn mit so einer Generation X? Der Soziologe Rüdiger Maas, der beschreibt unser Dilemma so. Markus, er definiert, sagt, der typische Name für Generation X ist Markus und mindestens zwei Markusse der Generation X sind schon hier. Vielleicht gibt es auch noch mehr. Gell? Markus gehört zur letzten Generation, die noch eine komplett analoge Prägung hatte. Genau diese Generation tut sich momentan am schwersten, damit ihre Rolle zu finden. Sie wollen sich nicht zu den Alten zählen, sind wir ja noch nicht. Sie bewundern die Jungen, möchten aber dennoch Vorbilder sein oder zumindest etwas Bewunderung zurückbekommen. Möchten ja auch ein bisschen was sein, gell? Sie möchten sich um ihre eigenen Eltern kümmern, aber auch um ihre Kinder und sie haben selbst den Startschuss der Digitalisierung gelegt, die ihnen jetzt über den Kopf wächst. Ich finde, das beschreibt es schon ganz gut. So ein bisschen diese ganz dazwischen sein, eingeklemmt sein, die Herausforderungen, in denen wir stehen. Was kann man also sagen? Die Tine hat es auch schon in der Ankündigung gesagt. Wir sind die Generation, die als letzte seit Jahrtausenden, je nachdem, wie lange die Menschheit die schon gab, wie viele tausende Jahre, wir sind die letzte Generation, die noch analog aufgewachsen ist. Gell? Das ist eine Riesenressource. Wir mussten noch quasi Termine abmachen, hatten noch kein Handy. Mein Sohn hat mich am Mittwoch gefragt, ja Papa, sag mal, wie habt ihr eigentlich sein? Wie habt ihr eure Partner kennengelernt ohne Handy und Internet? Und ich dachte, gute Frage. Wie bin ich eigentlich an meine Frau gekommen? Und da ist mir eingefallen, ja, die war ja bei mir in der Jugendgruppe. Ja, so war das, gell? Da hat man, sag ich mal, der Fischteich war relativ überschaubar, indem man sich geangelt hat. Gell? Das ging ja gar nicht anders. Gab vielleicht nur so Zeitungsanzeigen oder so irgendwas, aber eigentlich war das sehr begrenzt. Das ist heute ja komplett anders, komplett anders. Aber wir sind die Letzten, die noch in dieser alten Welt gelebt haben. Gell? Aufklärungsrelevante Zeitschriften muss man nachts heimlich in Bonndorf aus dem Altpapiercontainer rausziehen. Gell? Das hat heute jeder auf dem Handy. Überlegt mal. So sind wir aufgewachsen. Gell? Und da steckt ja auch eine Ressource drin, da steckt ja auch eine Kraft drin. Da war neulich eine Familiengruppe beim Wandern. Gell? Also es waren Eltern mit ihren Kindern, drei Familien. Die laufen dann da durch die Lande und kommen durch ein Dorf. Eltern mit ihren Kindern. Irgendwann zieht der Vater sein Handy raus und sagt, Mensch, ich habe gar kein Netz hier. Und dann nimmt der andere Vater, ja, ich bin bei O2, da ist es eigentlich meistens besser hier in der Region. Kein Empfang, gar nichts. Und der dritte, ja, bei Vodafone auch nichts. Gell? Und dann stellt sich der kleine Sohn da von dem einen hin, so ganz empört und sagt, wie kann man nur so blöd sein, ein Dorf in ein Funkloch zu bauen? Gell? Über diesen Witz kann man nur lachen, wenn man zur Generation X-Boomer oder später gehört. Gell? Ich habe hier noch einen kleinen Meme dabei von so einer Kassette. wenn du weißt, warum die Ecke abgeklebt ist, bist du offiziell alt. Gell? Und ich würde sagen, wir machen Folgendes jetzt ab. Gell? Generation X und Boomer. Das ist so unnütz, das Wissen. Wir nehmen das mit ins Grab. Wir ärgern die Generation unter uns und teilen ihnen nicht mit, warum er diese Ecken da abgeklebt hat, okay? Irgendwas Kostbares müssen wir ja noch für uns behalten, gell? Ja, also für mich liegt's eigentlich auf der Hand und es macht auch Sinn, dass die Berufung von unserer Generation im Moment und jetzt in dieser Zeit, würde ich sagen, wir sind Brückenbauer. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind dazwischen und das ist eine Ressource. Und ich meine, daraus ergibt sich vor allem für eine Kirche, für eine Gemeinschaft, die über die Generationen miteinander unterwegs sein will, die Aufgabe für uns, Brücken zu bauen. Weil wir in beiden Welten daheim sind, in der analogen wie auch in der digitalen. Gell? Es gab auch schon Spielekonsolen, als ich jung war. Commodore, Atari, gab es auch schon. Ich hatte sogar schon als Kind, gab es bei uns schon einen PC mit MS-DOS drauf und solche Sachen. Also es war nicht ganz, ganz, ganz weg, aber es war eben in den Anfängen. Und es gibt uns die Fähigkeit, in beiden Welten zu Hause zu sein, zu verbinden. Und deshalb ist meine Bitte an uns Xler, dass wir bei den jungen Fürsprecher sind für die Alten und bei den alten Fürsprecher für die Jungen, dass wir Brückenbauer sind, dass wir verbinden. Tatsächlich findet sich die Generation X sogar in der Bibel. Ich habe einen Vertreter der Gen X in der Bibel gefunden, im Alten Testament. Der Mann heißt Josua. Nicht Josua Kimmich, gell, sondern der Josua der Bibel. Ich weiß, sind jetzt nicht alle ganz so bibelfest, ist auch kein Problem. Ich erkläre es ganz kurz. Der Josua ist aufgewachsen als Kind, als wahrscheinlich Teenie noch in Ägypten. Damals war das Volk Israel ein Sklavenvolk in Ägypten. Da ist er aufgewachsen in dieser Zeit. Und dann kam Mose, der war schon älter als er. Der gehört zu der anderen Generation. Und Mose, der Titan, der Koloss, der Fels, der Prophet. Mose, Mose, Mose. Und der hat hier dieses Volk rausgeführt aus der Sklaverei. Und Josua hat das alles mitbekommen. Er hatte diese alte Sklavenwelt noch gekannt. Er hat diese ganzen Wunder mitbekommen, die sich da ereignet haben mit dieser großartigen Generation der Mose. Leute, gell? Allerdings sind die dann 40 Jahre in der Wüste umhergeirrt, weil Gott sie auch bestraft hat und gesagt, ihr dürft hier nicht direkt ins Heilige Land marschieren. Das geht so nicht. Nicht eure Generation. Die haben auf der einen Seite Wunder erlebt, auf der anderen Seite haben sie natürlich auch ein paar Dinge angerichtet, die nicht so toll waren. Und dann wurden die alt und ging ans Sterben oder an Ruhestand oder was auch immer. Bei Mose zum Beispiel ging es ans Sterben und von der Generation war fast keiner mehr da. Und dann sagt Gott zu Josua, so, jetzt bist du dran. Gell? Der Mose hat den Aufbruch, das Volk herausgeführt aus dem Land. Deine Aufgabe ist es jetzt, das Volk in das neue Land zu führen, in eine neue Welt zu führen. Halte dich mutig und entschlossen an das, sagt dann Gott zu Josua, was mein Diener Mose dir gesagt hat. Das war nicht alles schlecht bei den Alten. Ich habe denen schon gesagt, was richtig ist. Du hast alles da. Befolge mein Gesetz. Lebe in dieser Linie von Mose, das er dir übergeben hat und lass nicht das Geringste davon außer Acht. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Ich sage dir noch einmal, sei mutig und entschlossen. Ich denke, der war verzagt, der war unsicher und das kann man sich mehr als vorstellen. Gell? Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und ich finde das eine richtig schöne Analogie für die Gen X-Leute. Gell? Wir sind aufgewachsen unter dieser großen Mose-Generation mit den Titanen und Kolossen und den Wundern und dem ganzen Scheiß der Boomer, das da alles passiert ist. Gell? Wir waren dabei, wir haben es miterlebt, wir kennen die alte Welt noch. Und jetzt ist aber der Aufbruch vorbei. Und jetzt stehen wir an der Schwelle zu einer neuen Epoche und davon bin ich wirklich überzeugt. Die ganzen Krisen, die wir jetzt haben, sind nicht das Ende der Welt, ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist der Beginn einer neuen Epoche in der Menschheitsgeschichte. Es gibt neue Erfindungen, die alles verändern. Jeder von uns, der heute ein Handy hat, hat mehr Möglichkeit als jeder der griechischen Götter damals. Zeus und wie sie alle heißen, die mussten noch von Hand Dinge machen, die mussten noch zu Menschen gehen und alle möglichen. Wir sind heute, wir haben so viele neue Möglichkeiten. Wir gehen auf eine ganz neue Welt hinein. Ich glaube, in 5 bis 10 Jahren hat jeder von uns einen Roboter zu Hause. Die einen halten teuren, so ein Apple-Dinger, die anderen halten billige Samsung-Zeug. Aber am Ende tut das halt. Der tut's, der räumt auf, der putzt, der hilft uns. Aber wir wissen ja noch gar nicht, was das heißt. Was macht denn das mit unserem Sozialleben, wenn da plötzlich noch Maschinen quasi eigentlich die Pflichten der Kinder übernehmen? Wo führt denn das hin? Das wissen wir alles noch nicht. AI, künstliche Intelligenz, hält bei uns Einzug. Rasant, sauschnell. Viele tolle Sachen, aber auch viele Schwierigkeiten. Wir haben keine Ahnung, was das alles noch heißt. Und wir stehen jetzt an der Schwelle dieser neuen Zeit. Und die Alten, die Aufbruchgeneration, die Boomer-Generation, die tritt zurück. Die geht aus der Verantwortung raus. So wie bei Mose, diese Kolosse, diese Titane, die gehen jetzt dann weg oder sterben oder gehen in Ruhestand. Und jetzt ist es an uns, gemeinsam in eine neue Zeit zu gehen, in der wir noch nie waren. Keiner von uns. Niemand wusste zur Zeit von Josua, wie man denn ein heiliges Land erobert. Niemand hatte eine Ahnung davon. Da hatte keiner Erfahrung. Man hatte Erfahrung mit den Ägyptern, man hatte Erfahrung mit dem Auszug, aber keiner hatte Erfahrung mit dem Einzug. Keiner wusste, wie das funktioniert. So wie wir alle jetzt auch keine Erfahrung darin haben, in eine neue Epoche zu gehen. Was heißt es denn? Wie lebt man denn da und wie lebt man seinen Glauben? Haben wir keine Erfahrung. Aber in uns ist es jetzt dort hineinzugehen. Und das Allerbeste ist, dass Gott sagt, egal wohin du gehst, egal wohin ihr geht, ich bin dabei. Die digitale Welt, die neue Epoche ist keine gottlose Welt und keine gottfreie Zone. Ganz im Gegenteil. So wie Gott jetzt hier ist, wird er auch dort mit uns sein. Und unsere Aufgabe dort gemeinsam einzuziehen und diese neue Welt, diese neue Epoche zu bewohnen und das Leben dort zu gestalten, sodass wir Gott die Ehre geben können, da viele Menschen Gott kennenlernen können. Also was wäre die Herausforderung für die Generation X jetzt? Und die sind mannigfaltig. Die erste wäre Verantwortung übernehmen in Kirche, Arbeitswelt und Gesellschaft. Jetzt sind wir dran. Ich sage es jetzt mal überspitzt, das hat natürlich jetzt auch viel mit meinem Leben gerade im Moment aktuell zu tun, das ist mir schon klar, aber das betrifft uns alle. Zunehmend gehen Boomer in Rente, Plätze werden frei, Führungspositionen werden frei. Irgendjemand muss jetzt Verantwortung übernehmen. Und wenn wir nicht wollen, dass das die übernächste Generation gleich schon macht, dann müssen wir jetzt ran. Und ich meine, unsere Aufgabe als Generation Z ist es jetzt noch nicht, in Ruhestand zu gehen, sich rauszunehmen, auf Weltreise zu gehen oder sonstige Dinge zu tun, sondern Verantwortung zu übernehmen, da wo ich bin. Auch wenn jetzt unsere Generation nicht gerade dafür bekannt ist, dass wir es lieben, Verantwortung zu übernehmen und voranzugehen. Das, glaube ich, gehört nicht pauschal gesagt zu den ganz großen Leidenschaften der Generation X. Aber es ist jetzt an uns, Verantwortung zu übernehmen, diesen Einzug in die neue Epoche auf allen Ebenen zu gestalten. Weil es gilt, das gilt, was Gott zu Josua gesagt hat, sei mutig und entschlossen, Generation X, sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Klar, wenn man Verantwortung übernimmt, muss man natürlich auch klären, wofür man steht. Das ist das nächste Thema. Wofür stehen wir denn als Generation? Das wissen wir nicht so genau. Ich habe es ja schon gesagt, das ist unscharf. Und ich bin auch ein Mensch, der, bei manchen Punkten bin ich extrem klar, aber die sind so wenig und beim Rest unscharf. Unscharf. Wofür stehe ich? Und ich habe mich gezwungen diese Woche, dachte, ja, das muss ich jetzt mal machen, ich habe 40 Werte angeschaut und habe gesagt, was sind meine wichtigsten Werte? Und tatsächlich war es gar nicht so schwer. Und da sieht man wieder dieses typische Gen X Mixtur aus allem. Gell? Loyalität. Das ist mir extrem wichtiger Wert, aber das ist ja eigentlich ein Vorkriegswert, gell? Bin selber erschrocken. Fortschritt, das wäre ein Boomer-Wert, gell? Freiheit, Gen-X-Wert, Spiritualität ist für alle ein Wert, Authentizität ist eigentlich ein Millennials-Wert, Verantwortung wieder so ein Boomer-Wert. Das ist ein Sammelsurium, gell? Durch alle Epochen, aber das sind die Dinge, die mir wichtig sind. Dafür stehe ich, das kann ich mit Sicherheit sagen. Und das kann ich sagen deshalb, warum? Weil ich die erste Halbzeit gespielt habe und ich weiß, wie ich spielen will. Und ich weiß, was ich in dieser ersten Halbzeit gelernt habe. Und ich weiß, so werde ich in die zweite Halbzeit gehen. Also das gehört schon zu unserer Generation, dass wir uns klar werden, wofür wir stehen und was wir wollen. Und das Zweite, und das ist die doppelte Herausforderung, die Krise der Lebensmittel zu bewältigen. Da liegen jetzt einfach verschiedene Ebenen übereinander. Aber alle, die älter sind als wir, sind da auch schon durch. Man kann das schaffen. Man kann die Lebensmitte durchschreiten und dann wird es ja wieder besser, haben wir gesehen. Die Krise der Lebensmitte bewältigen. Anselm Grün hat ja von dieser Unruhe gesprochen, die die Menschen in der Lebensmitte erfassen kann. Das heißt für mich, keine Ablenkungsprojekte. Gell? Das ist wie eine Versuchung. Gell? Projekte, die mich eigentlich beschäftigen, die mich auf Trab halten, aber am Ende dazu führen, dass ich mich den wirklichen Fragen nicht stelle, die dran sind zu klären in meinem Inneren und wie will ich leben, wohin soll die Reise gehen. Ich beschäftige mich mit allem möglichen Zeug. Es gehört auch dazu, sich zu überlegen, wo ist eigentlich eine Grenze erreicht. Also wie viel Geld will ich eigentlich verdienen in der zweiten Lebenshälfte, gell? Wo ist denn die Grenze? Für alle, die gut verdienen oder sehr gut, ist dann bei 100.000 Schluss oder 200 oder 300 oder 400 oder habe ich da keine Grenze? Weil wenn ich keine Grenze habe, dann kann ich mich die zweite Lebenshälfte komplett nur mit meinem Geldverdienprojekt beschäftigen. Aber das ist nicht der Weg der Weisheit. Ich muss mal sagen, wo sind die Grenzen? Wo hört es auf? Wie weit will ich an welcher Stelle kommen? Und vor allem, was tue ich, um mich eigentlich zu beschäftigen, um mich abzulenken, um mir irgendwie einen Sinn zu geben, damit ich nicht mich den Fragen stellen muss, die jetzt aber Gott mir aufs Herz legt, die jetzt so dringend sind. Ich bin jetzt in der Halbzeit. Jetzt gilt es hinzuschauen, wie war die letzte Halbzeit und was will ich in der nächsten Halbzeit denn erreichen. Und die zweite Versuchung ist, zurück nach Ägypten, gell? Zurück zu den Fleischtöpfen von Ägypten. Ich glaube, das gibt's auch. So eine Verklärung der Jugend, die jetzt so langsam einsetzt. Ich habe mir überlegt, wie war der Geruch meiner Jugend? Gell? Das hat mich bei der Predigtvorbereitung fast zu Tränen gerührt. Wisst ihr, wie meine Jugend gerochen hat? Das war eine Mischung aus Zweitaktmix, Rothaus, Rothändle und Teen Spirit, gell? Nirvana, Smell Like a Teen Spirit. Gell? So war der Höhepunkt der Menschheitsgeschichte für mich gefühlt. Gell? Das war meine Jugend. Ganz großes Kino, denke ich heute, wenn ich heute zurückdehe. Aber das ist jetzt vorbei. Wir gehen jetzt in eine neue Epoche. Und ich will das loslassen und nicht zu einem Menschen werden, der immer ewig dem hinterherhängt, was war. Wir sind gefordert, nicht zurück nach Ägypten, sondern ins verheißene Land zu gehen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist, was jetzt dran ist. Nochmal der Zuspruch. Ich sage dir noch einmal, sei mutig und entschlossen. Und das gilt jetzt vor allem für die Generation X. Gell? Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Egal, welche Zukunft kommt und was uns erwartet. Gott ist dabei. Wir sind nicht allein. Ja, jetzt sind wir in der Kabine. Halbzeitpause. Lasst uns alles dafür tun, dass es einen Liverpool-Moment gibt. Ehrlich zurückschauen und dann entschlossen nach vorne spielen, sodass das Leben gelingt. Meine Bitte ist noch an die anderen Generationen, die vor und nach uns sind, dass ihr in der Woche an uns denkt, dass ihr für uns betet, dass ihr die Menschen der Generation X in euer Gebet einschließt. Jetzt gehen wir gemeinsam in die Lobpreiszeit, richten uns wieder auf Gott aus. Unser Gebets- und Segnungsteam steht bereit, mit den grünen Schals für euch zu beten, hier auf der linken Seite. Gott ist dabei. Um ihn geht's. Amen.